Herzlich willkommen bei Alles wird gut. Geschichten aus den kommenden Tagen. Unsere heutige Episode heißt Jugend. Kapitel 1. Ich war etwas spät dran. Sie war schon im Wasser. Ihre schwarzen Locken tummelten sich in der Mitte des Sees. Ab und zu verschwand der Kopf und tauchte dann 10 Meter später wieder auf. Sie war in ihrem Element. Sobald sich ein Fluss oder ein See oder auch nur ein Tümpel in der Nähe unseres Lagers befand, riss sie sich die Klamotten vom Leib und sprang hinein. Sie war immer allein. Torge sah es nicht gern, wenn sich jemand absonderte. Es war einfach zu gefährlich. Aber der letzte Angriff lag nun schon etwas länger zurück. Die Aufmerksamkeit ließ nach und niemand achtete darauf, wenn sie alleine loszog. Niemand außer mir. Der See war von knorrigen Bäumen umsäumt, die die Borkenkäfer wohl vergessen hatten. Knorrige Bäume und dichtes Gestrüpp. In einem der Büsche hatte ich mich versteckt. Es war ein guter Beobachtungsposten. Ich hatte mich auf eine längere Wartezeit eingestellt, aber sie schwamm relativ schnell wieder zum Ufer. Sie schaute sich kurz um und stieg dann langsam aus dem Wasser. Ich konnte nur einen kurzen Blick auf ihre kleinen festen Brüste erhaschen, denn sie drehte sich schnell um und betrachtete mit in den Hüften gebohrten Händen und in den Nacken gelegten Kopf den Himmel. Ich verfluchte mich. Irgendwer wird mich irgendwann dabei erwischen und dann werde ich zum Gespött der Truppe. Ich war nicht unbedingt stolz auf mich, aber was sollte ich machen? Die anderen Frauen waren schon vergeben. Nur Mia hatte sich noch für niemanden entschieden und ich hatte das Gefühl, dass sie sich gar nicht entscheiden wollte. Vor allen Dingen nicht für mich. Sie sah mich kaum an, wenn ich mit ihr sprach, was übrigens selten vorkam. Das lag vielleicht gar nicht an mir. Sie sprach mit niemandem viel. Eigentlich sprach sie überhaupt selten. Ich sah wieder zu ihr hinüber. Sie hatte sich gerade fertig angezogen, als ein dumpfes, tiefes Geräusch ertönte. Das Signalhorn. Ein Angriff. »Levi«, schrie sie und rannte in meine Richtung. Ich sprang auf und gemeinsam rannten wir zur Ruine. Trotz der Aufregung hatte ich einen hochroten Kopf. »Was hast du dabei?«, fragte sie mich atemlos. »Nur mein Messer. Und du?« Statt einer Antwort zog sie eine abgesägte Schrotflinte aus ihrer Jacke. Das war besser als nichts. Allzu viel konnte man damit aber gegen die anderen nicht ausrichten. Wir hatten die Ruine fast erreicht, als das harmlose Versammlungssignal ertönte. Etwas beruhigt, aber trotzdem auf der Hut, betrachteten wir die Wiese vor der alten Ruine. Dies war seit 3 Tagen unser Rastplatz. Alles war genauso wie vor einer halben Stunde, als ich mich heimlich auf die Suche nach Mia gemacht hatte. Einen Unterschied gab es doch. Neo, der vorher noch unter einem Baum gedöst hatte, stand nun am Eingang der Ruine mit dem Signalhorn in der Hand. »Was sollte das, du blöder Idiot?« blaffte Mia ihn an. »Du hast uns ganz schön erschreckt.« »Ich hab mich halt verblasen«, sagte er grinsend. »Kann doch mal vorkommen.« »Hab ich euch etwa gestört?« »Arschloch«, murmelte sie und warf mir einen Seitenblick zu, während mir wieder die Röte ins Gesicht stieg und meine Wangen brannten. Hatte sie ihn oder mich gemeint? Hatte sie mich schon vorher gesehen oder erst, als das Signalhorn ertönte? Frauen waren schwer einzuschätzen. »Mia hat recht«, sagte Torge und bedachte Neo mit einem finsteren Blick. »Das ist kein Spiel. Das Alarmsignal sollte nur im äußersten Notfall gegeben werden. Eigentlich sollte ich dir deine Hirschration für heute Abend streichen. Oder was meinst du dazu, Levi?« Als ich bemerkte, wie Neos Gesichtszüge entglitten und einen gequälten Ausdruck annahm, konnte ich ihm nicht mehr so richtig böse sein. Abends mit leeren Magen am Lagerfeuer zu sitzen, während die anderen sich die Bäuche vollschlugen, war wirklich eine zu harte Strafe. Neo war manchmal etwas nervend, aber er war kein übler Kerl. »Er hat sich ja entschuldigt«, sage ich seufzend. »Und du, Mia, was sagst du dazu?«, fragte Torge. »Das ist mir scheißegal«, sagte sie. »Soll der Idiot sich bloß den Bauch vollstopfen?« Und grinsend setzte sie hinzu, »mehr hat er ja eh nicht drauf.« »Wenn Männer sich verblasen, ist das ja nicht so schlimm«, sagte Neo. Auch Torge musste grinsen. »Sehr gut«, sagte er. »Man muss auch verzeihen können. Das ist ganz wichtig. Wir sind schließlich ein Team und hier tritt jeder für den anderen ein. So. Und jetzt kommt mal alle mit, ich habe etwas mit euch zu besprechen. Er trommelte die ganze Truppe zusammen und schwang wieder seine großen Reden. Das konnte er gut. Ich konnte nicht sagen, dass ich ihn besonders mochte. Er war unser Chef und Chefs kann man sich selten aussuchen. Gut, er war ein Organisationstalent, das schon. Er hatte auch ein Gespür für unentdeckte Munitionslager. Er konnte sie förmlich riechen. Andere Trupps hatten oft mit fehlendem Nachschub zu kämpfen und mussten die Hirsche mit Messern oder Speeren erledigen, wir nicht. Aber im Grunde war er ein Idiot, wie alle anderen. Ich hielt mich etwas abseits. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu. Es war eh immer dasselbe. Blödes Gelaber von Freiheit und Widerstand. Die anderen haben uns den Planeten weggenommen. Wir, die letzten freien Menschen, die letzten Vertreter der freien Menschheit, bla bla. Heldenhafter Kampf und so weiter. Warum musste man sich immer so in die eigene Tasche lügen? Im Grunde waren wir ein verstreuter Haufen. Einer von wer weiß ich wie vielen, die vereinzelt durch dieses Reservat zogen und froh waren, wenn sie am Abend ein Stück Hirsch im Topf hatten. Das war kein heldenhafter Kampf, das war ein dumpfes Dahinvegetieren. Und dann diese ständige Angst, diese ständige Vorsicht, jederzeit konnte es zu einem Angriff der anderen kommen. Sie waren unberechenbar. Sabrina hatte das alles verstanden, mit ihr konnte ich reden, sie war die Einzige, mit der ich reden konnte. Aber Sabrina war nicht mehr da. Sie hatten sie bei dem letzten Angriff mitgenommen. Sie waren nachts gekommen, wie aus dem Nichts. Es war stockfinster gewesen. Ich hatte mein ganzes Magazin leer geschossen, konnte aber nicht sagen, ob ich irgendeinen von ihnen getroffen hatte. Sie bewegten sich so flink, dass man sie kaum mit den Augen verfolgen kann, selbst wenn man sie sieht. Sie können im Dunkeln sehen, wenn sie denn überhaupt sehen. Darüber gehen die Meinungen auseinander. Manche behaupten, sie orientieren sich nach dem Geruch. Andere glauben nach dem Gehör. Vielleicht haben sie aber auch Sinne, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Ich hatte geschossen und dann war ich gerannt. Ich war gerannt, war über Wurzeln gestolpert, hatte mich aufgerappelt und war weitergerannt, bis ich nicht mehr konnte. Ich hatte mich an einen Erdloch verkrochen und die Arme um meine Beine geschlungen. Am nächsten Morgen war ich zum Lager zurückgekrochen. Die meisten hatten überlebt, aber einige von uns waren verschwunden. Sie nahmen immer nur einige mit. Und diesmal hatte es Sabrina erwischt. Ich hatte es nicht glauben können. Ich war den ganzen nächsten Tag durch die Gegend gestreift und hatte versucht, sie zu finden. Aber sie war weg. Das Leben ist beschissen. Torge kam langsam zum Ende. Sein Pulver war verschossen. Er schloss mit der Ankündigung, am nächsten Tag weiterzuziehen. Seiner Meinung nach war es gefährlich, lange an einem Ort zu bleiben. Als ob das einen Unterschied machen würde. Die anderen würden uns überall finden, wenn sie es darauf anlegen würden. Wir hatten keine Chance gegen sie. Wenn sie wollten, hätten sie uns schon längst mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Die Frage war, warum sie es nicht taten. Erst bei Torges letzten Worten stieg die Stimmung. »Die letzte Hirschjagd war gut«, rief er. »Und da wir nicht alles transportieren können, gibt es heute für jeden eine Extraration.« Kapitel 2. Die Extraportion Hirsch lag mir schwer im Magen. Ich konnte nicht einschlafen und wälzte mich hin und her. Wir hatten uns alle in der Ruine verteilt. Die Pärchen hatten sich zum Glück in irgendwelche anderen Räume zurückgezogen. Mia lag nicht weit weg von mir. Ich beobachtete sie verstohlen. Es war eine laue Sommernacht und der Mond schien groß und voll. Irgendwann, als auch das Schnarchen, Husten und die Geräusche der Pärchen nachgelassen hatten, kehrte Ruhe ein. Man hörte nur noch das gleichmäßige Atmen der Schlafenden. Irgendetwas weckte mich. Ein besonders großer Käfer kroch mir über die Wange. Ich schnippte ihn weg. Ich schaute zu Mia. Sie war nicht mehr da. Das kam öfter vor. Sie schlief nie sehr viel und hockte dann meistens im Gras und betrachtete die Sterne. Ich war ihr manchmal vorsichtig gefolgt, hatte mich aber nie getraut, sie anzusprechen. Heute war mir nicht danach, ihr zu folgen. Auch beim Abendessen bin ich ihr aus dem Weg gegangen. An diesem Abend hätte ich es dabei belassen. Ich hätte einfach weiterschlafen sollen. Blöderweise schaute ich noch neben mich. Dort, wo eben noch Neo geschlafen hatte, lag nur eine leere Decke. Sofort war ich hellwach und richtete mich auf. Wahrscheinlich war er nur pinkeln gegangen, versuchte ich mir einzureden und legte mich wieder hin. Aber es hatte keinen Sinn. Natürlich musste ich der Sache auf den Grund gehen. Ich musste nicht lange suchen. Ich fand sie neben einem Gebüsch am Rande der Wiese. Sie saßen dort im Mondlicht. Ich sah, wie er mit seinen dreckigen Pfoten ihre Brüste knetete und ihren Hintern betatschte. Sie waren beide gierig, steckten sich ihre Zungen gegenseitig in ihre Hälse, wälzten sich wie die Tiere auf dem Boden. Hätten mich nicht mal bemerkt, wenn ich direkt neben ihnen gestanden hätte. Ich hätte ihnen auf die Schulter tippen können, wahrscheinlich hätten sie mich nur kurz angegrunzt und dann weitergemacht. Scheiße. Kapitel 3. Wie lange geht das schon mit dir und mir? Raunzte ich Neo zu, als sich am nächsten Tag zum ersten Mal die Gelegenheit ergab, mit ihm ein Wort zu wechseln. Wir waren vor einigen Stunden aufgebrochen. Wir streiften durch einen lichten Wald voller Baumruinen. Die Borkenkäfer hatten ihr ganze Arbeit geleistet. Die toten Stämme wehrten sich noch gegen die Schwerkraft und reckten sich stolz in die Höhe. Aber sie hatten verloren, genau wie ich. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Sturm sie auf den Boden zwingen würde. »Mann, Levi, reg dich nicht auf«, sagte er grinsend. »Irgendwann würde ich dieses Grinsen aus seinem Gesicht prügeln. Das hat sich einfach so ergeben. Was kann ich denn dafür, wenn du deine Chancen nicht nutzt?« »Was für Chancen?« »Oder auch keine Chancen, was weiß ich. Meinst du, ich verstehe die Frauen?« »Aber eines verstehe ich. Sie stehen nicht auf Typen, die sie monatelang beim Baden begaffen und nicht die Eier in der Hose haben, sie einfach mal anzusprechen.« Mir wurde schlagartig schlecht. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich blieb wie angewurzelt stehen und hockte mich dann hin. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. »Na los, komm weiter«, sagte Neo. »Die anderen sind schon weit voraus.« »Woher weißt du das?«, fragte ich kraftlos. »Ja, denkst du denn, sie hätte nie was bemerkt? Ist sie taub oder blind? Aber keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich erzähl keinem was, obwohl...« Er gluckste ein bisschen. »Es mir schon manchmal auf der Zunge lag. Ist ja schon lustig.« »Lustig?«, fragte ich wütend. »Mein Gott, Levi, jetzt komm mal runter. Ist doch alles nicht so schlimm. Ich kann schweigen, wenn auch du schweigen kannst.« »Wieso?«, fragte ich skeptisch. »Naja, Mia will das mit uns nicht an die große Glocke hängen. Du weißt ja, Torge will immer geordnete Verhältnisse. Der würde das Ganze offiziell machen. Das will sie nicht.« »Warum nicht?« »Weiß der Teufel. Ist mir auch ganz recht so.« »Wieso, magst du sie nicht?« »Doch schon, naja.« Er kratzte sich am Hinterkopf. »Doch, ich mag sie schon, also ich tue es gern mit ihr, aber...« »Was aber?«, bohrte ich nach. »Naja, ich weiß nicht, ob wir uns sonst so gut verstehen.« »Das sah aber gestern Abend so aus, als würdet ihr euch sehr gut verstehen.« »Das war doch nur...« Er hielt inne und schaute mich skeptisch an. »Sag mal, hast du denn noch nie, also ich meine, hast du schon mal?« Ich sagte nichts, aber ich spürte, wie ich wieder puterrot wurde. »Aber was war das denn damals mit Sabrina?« »Das geht dich einen Scheiß an«, fauchte ich wütend. »Der gute Levi ist noch Jungfrau«, sagte Neo grinsend. »Alter Falter, naja, hätte man sich eigentlich...« Weiter kam er nicht. Ich drückte ihm endlich meine Faust ins Gesicht. Er wankte einige Schritte zurück und rieb sich seine Wange, ehe er sich auf mich stürzte. Wir wälzten uns auf dem Boden. Es war eine gewöhnliche Prügelei. Unsere Messer blieben im Halfter. Er drückte mich zu Boden. Ich konnte machen, was ich wollte. Er war einfach stärker. Gerade aber, als er seine Knie auf meine Brust presste und seine Faust hob, um zum entscheidenden Schlag auszuholen, umfasste eine sehnige Pranke sein Handgelenk. »Ich störe ja ungern euer Kaffeekränzchen«, sagte Torge und zog Neo an seinem Handgelenk in die Höhe. »Aber ihr haltet die ganze Truppe auf.« Vom Druck befreit atmete ich tief durch und hustete mir die Seele aus dem Leib. Neo wischte sich den Schweiß von der Stirn, nickte und rannte zu den anderen. Torge half mir auf. »Alles gut bei dir?« Ich spuckte auf den Boden, drückte meinen Rücken durch und nickte. Er schaute mich an. »Habt ihr euch gestritten wegen mir?« Wieder wurde ich rot. »Nein, wie kommst du darauf?« »Ein guter Chef muss die ganze Truppe im Auge haben.« »Meinst du, mir ist nicht aufgefallen, dass du komischerweise immer auch gerade dann nicht im Lager bist, wenn Mia baden geht?« Oder dass Neo und Mia sich nachts öfter mal in ein Gebüsch verziehen? Nun wurde ich blass. Aber du hast nichts gesagt. Noch nicht. Ich finde allerdings, Mia sollte sich langsam mal entscheiden. Wir brauchen mehr Leute. Und solange wir nicht in der Lage sind, die Sklaven zu befreien, müssen sie eben auf natürliche Weise entstehen. Wie das funktioniert, hast du ja schon mitgekriegt, oder etwa nicht? Schon wieder so eine komische Anspielung. Er klopfte mir auf die Schulter und rannte zu den anderen. Ich trottete hintendrein. Ich hätte mir den Arsch treten können. Wie hatte ich nur glauben können, dass man Leuten, die von klein auf darauf trainiert waren, auf das leiseste Geräusch zu achten, Leuten, die in ständiger Wachsamkeit lebten, irgendetwas verheimlichen kann. Jeder achtete auf den anderen. Jeder passt auf jeden auf. Über jeden wird sich das Maul zerrissen. Es gab ja sonst nicht viel zu tun. Der Drang, ihren nackten Körper zu betrachten, hatte mich unvorsichtig gemacht. Diesen Körper, den Neo betatschen konnte, wann immer es ihm beliebte. Die Sache mit den Frauen und dem Ding in meiner Hose waren kompliziert. Hatte ich schon erwähnt, dass das Leben beschissen ist? Kapitel 4. Während ich langsam zu den anderen aufschloss, dachte ich über das Geschehene nach. Ich machte mir keine Illusion, meine Situation hatte sich stark verschlechtert. Neo war, wie gesagt, kein übler Kerl, aber er war auch ein Plappermaul. Ich konnte mir gut vorstellen, dass die Geschichte schon bald die Runde machen wird. Und dann wäre ich endgültig unten durch, und zwar für immer. Ich wäre dann der Spanner. Das wäre dann so wie bei den amerikanischen Ureinwohnern damals. Ein junger Kerl macht irgendwas Blödes in seiner Kindheit, kackt auf das Kriegsball oder so und zack, hat er seinen Namen weg. Der auf das Kriegsball kackt. Das wird man dann nicht mehr los. Da waren die gnadenlos, diese Wilden. Genauso gnadenlos wie wir heute, die letzten freien Menschen. Was sollte ich tun? Mir eine andere Gruppe suchen? Schwierig bis unmöglich. Das waren meistens eingeschworene Gemeinschaften. Neulinge hatten da einen schweren Stand. Alleine leben? Nur etwas für ganz Hartgesottene. In dem Moment ging mir auch durch den Kopf, was Torge eben noch gesagt hatte. Wir seien nicht in der Lage, die Sklaven zu befreien. Warum eigentlich nicht? Manche hatten es versucht, wie man sich so erzählt. Na gut, keiner von denen ist je zurückgekehrt, aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Ungefähr 50 Meter voraus liefen die anderen. Mia lief neben Neo. Ich konnte sehen, dass sie sich unterhielten. Ab und zu lachte sie. Ich konnte mir nichts mehr vormachen. Ich hatte den Kampf verloren. Und als der Spanner vom Dienst hatte ich auch keine Chance mehr, jemals eine andere Frau abzukriegen. Natürlich hatte ich schon vorher überlegt, Sabrina zu befreien. Das war mein erster Gedanke gewesen, kurz nachdem sie sie geschnappt hatten. Aber je mehr Tage, Wochen und Monate vergangen waren, desto eher war ich geneigt gewesen, mich in mein Schicksal zu fügen. Ich bildete mir ein, dass es noch andere Optionen gab. Doch das war nun vorbei. Meine Entschlossenheit wuchs. Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, warum ich so lange gezögert hatte, Sabrina aus den Klauen der anderen zu befreien. Ich würde sie zurückbringen und dann wäre ich kein Spanner mehr, sondern ein Held. Kapitel 5. Ich ließ mich behutsam immer weiter zurückfallen. Als ich die anderen kaum noch sehen konnte, schlug ich mich gebückt in die Büsche und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Ich schwamm durch einen kleinen Fluss und kletterte auf einen Hügel, um mich zu orientieren. Ich wusste nur, dass wir nicht allzu weit von der Grenze entfernt waren. Nachdem ich auf einen morschen Baum geklettert war, meinte ich einen Streifen hoher Gebäude am Horizont zu erkennen. Ich ahnte sie mehr, als ich sie sah, aber ich war mir sicher, das musste Berlin sein. Das war die Grenze. Die anderen hatten die weiter entfernten Vororte und die Dörfer im weiteren Umkreis völlig zerstört. Das war das Reservat, das freie Land. Hier tummelten sich die letzten freien Menschen. Es reichte von hier bis zur Ostsee und weit bis in den Süden. Niemand, den ich kannte, wusste, wie weit. Man wusste nur, dass die anderen in diesem Bereich ganze Arbeit geleistet und kaum einen Stein auf den anderen gelassen hatten. Wenn ich mich ranhielt, konnte ich bis zum Abend dort sein. Schöne Aussicht dort oben? Das war Torge. Er lehnte betont lässig an den Baum, aber ich konnte erkennen, dass er Mühe hatte, seinen Atem unter Kontrolle zu halten. Er musste ganz schön gerannt sein. Seufzend stieg ich langsam von dem Baum. »Beeil dich«, sagte er leicht schnaufend. »Wir müssen die anderen wieder einholen.« Ich sprang auf den Boden, richtete mich auf, presste die Fäuste in meine Seiten, schaute ihm in die Augen und sagte so entschlossen, wie ich konnte, »Ich gehe nicht mit.« »Was soll das heißen?« fragte er verwundert. »Ich gehe über die Grenze. Ich befreie Sabrina.« Torge nickte. »Ich kann nicht verstehen. Du bist noch in diesem Alter, in dem die Hormone verrückt spielen. Du kannst noch nicht klar denken.« »Ich bin vollkommen klar.« »Das kommt dir nur so vor.« »Sei vernünftig. Du hast keine Chance gegen die anderen. Das hat schon so mancher versucht, aber niemand ist zurückgekommen.« Er versuchte, mir eine Hand auf die Schulter zu legen. Ich wich zurück. »Irgendwann gibt es immer ein erstes Mal«, sagte ich trotzig. »Die anderen sind nicht unüberwindbar. Sie greifen uns ab und zu an, okay, aber das sind doch Fehlschläge. Sie packen sich einige von uns, aber müssen dann doch abziehen.« Torge seufzte. »Ich weiß nicht, warum sie uns am Leben lassen. Aber ich schwöre dir, wenn sie uns wirklich töten wollten, dann wären wir schon längst Geschichte.« »Und das weißt du so genau?« »Ja, das weiß ich so genau, weil ich, im Gegensatz zu dir, der sich bei einem Angriff schnell irgendwo versteckt, versuche, unsere Truppe zu verteidigen.« Wieder wurde ich rot. »Gut, ich war nicht der Mutigste, aber das hat sich geändert. Ich bin fest entschlossen und vorsichtig. Ich werde mich vorsichtig anschleichen. Sie werden mich gar nicht bemerken.« »So wie Mia dich nicht bemerkt hat, oder was?« Ich war fassungslos. »Das weißt du auch schon?« Torge breitete seine Hände aus. »Ich bin wie ein guter Hirte, der sich um seine Herde kümmert und natürlich auch die verlorenen Schafe wieder einfängt. Schau nicht so bedröppelt, mir ist nichts Menschliches fremd. Ich war auch mal jung. Jetzt komm, ich muss dich zur Herde zurückführen.« Das konnte er vergessen. Nie wieder würde ich dorthin zurückkehren. Auf jeden Fall nicht ohne Sabrina. Ich werde Erfolg haben oder sterben. Torge war viel stärker als ich, das war klar. Aber war er auch schneller? Unvermittelt rannte ich los. Mit einem Satz sprang Torge nach vorn und hätte mich fast an den Schultern erwischt. Ich rannte den Hang hinunter. Torge war mir dicht auf den Fersen. Ich hörte seinen schweren Atem. Aber langsam vergrößerte sich der Abstand. Die Atemgeräusche und das knirschende Geräusch der abgestorbenen Äste, die Torge mit seinem schweren Körper zermalmte, wurden leiser. Erst nach einer Stunde Dauerlauf traute ich mich kurz anzuhalten, um mich umzusehen. Torge war nicht mehr zu sehen, aber das gab mir noch kein Gefühl der Sicherheit. Mir war schleierhaft, wie er mich überhaupt gefunden hatte, und war mir keinesfalls sicher, dass er das nicht wieder bewerkstelligen würde. Also blieb ich in Bewegung. Ich hatte recht mit meiner Einschätzung. Am Abend hatte ich die Grenze erreicht. Kapitel 6. Ich war wie hypnotisiert von diesen farbigen Quadraten. Einige waren lang, andere kurz, einige waren rechteckig, andere gebogen. Sie rieselten unaufhörlich von oben nach unten. Ich konnte sie steuern mit meinen Händen, musste sie einpassen in die Wand, die am unteren Ende nach oben wuchs, und ich musste verhindern, dass sie bis zum oberen Ende reichte. Denn dann hatte ich verloren und das Spiel begann von vorne. Erst rieselten sie langsam, dann immer schneller. Immer hektischer wischte ich mit meinen Händen hin und her. Ich hatte alles um mich herum vergessen. Hatte vergessen, dass ich bei Einbruch der Nacht die Grenze überquert hatte. Konnte mich kaum noch an den breiten Rasenstreifen erinnern, der von hellen Laternen ausgeleuchtet worden war, und an die Angst, die Panik, die in mir aufstieg, als ich ihn, durchs feuchte Gras robbend, vorsichtig überquert hatte. Schon an der ersten Häuserwand blieb ich hängen, starrte fasziniert auf einen kleinen hellen Punkt, der je länger ich ihn betrachtete, wuchs und schließlich eine breite Fläche bildete, die sich bald mit diesen Quadraten füllte. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand, es mussten Stunden gewesen sein. Irgendwann schmerzten meine Handgelenke und irgendwann spürte ich eine ausgedörrte Zunge und meinen quälend leeren Magen. Fast mit Gewalt riss ich mich los, zwang meinen Kopf in eine andere Richtung, obwohl meine Augen immer noch wie festgeheftet den Lauf der Quadrate folgten. Ich massierte meine Handgelenke, während ich aus dem Augenwinkel verfolgte, wie die Wand weiter wuchs, den oberen Rand erreichte und die Fläche kurz erlosch und sich mit unverständlichen Symbolen füllte, ehe das nächste Spiel begann. Ich schaute in eine andere Richtung und ging einige Schritte. Als ich mich noch einmal umsah, war die Fläche verschwunden, war wieder zu einem kleinen farbigen Punkt geworden. Ich rieb mir übers Gesicht. Die plötzliche Dunkelheit war wie ein Schock. Noch einige Minuten pulsierten farbige Lichtpunkte vor meinen Augen. Mir wurde wieder bewusst, wo ich war und in welcher Gefahr ich schwebte. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte zurück zu diesem leuchtenden Punkt, wollte wieder abtauchen in die Welt der Quadrate, wollte wenigstens noch eine Zeit lang diese ganze Scheiße vergessen. Aber ich ging weiter, quetschte mich an den nuckelnden Häuserwänden entlang, wurde wie ein Insekt von einem beleuchteten Gebäude angezogen. Vorsichtig pirschte ich mich an und schaute durch eines der großen Fenster. Das Innere war erfüllt von einem seltsamen bläulichen Licht. Menschen saßen wild verstreut an großen weißen Tischen. Einige unterhielten sich, aber die meisten starrten auf bunte Flächen auf den Tischen. Einige tranken Bier, andere irgendwas Rötliches oder Grünliches. An der gegenüberliegenden Wand befand sich ein riesiges Regal mit bunten Flaschen. Meine Kehle war wie ausgedörrt, und als ich mir sicher war, dass keine anderen dort waren, ging ich hinein. Kapitel 7. Sabrina kam ungefähr eine Stunde später. Gierig hatte ich 3 Bier in mich hineingeschüttet, die mir der freundliche Mensch, der hinter einer niedrigen Holzwand vor dem Flaschenregal hin und her lief, gegeben hatte. Die meisten der anderen Leute beachteten mich überhaupt nicht. Nur einige wenige schauten mich kurz verwundert an, ehe sie wieder auf die blinkenden Flächen starrten. Ich hatte gedacht, ich würde mehr Aufmerksamkeit erregen. Schließlich war ich in Felle gehüllt, während alle anderen weiße Kleidung aus einem dünnen Stoff trugen. Und sie waren dick. Ich hatte noch nie so viele dicke Menschen auf einem Platz gesehen. Eigentlich hatte ich noch nie dicke Menschen gesehen. Vielleicht Leon, den Sohn von Torge. Er bekam nicht mehr Hirschfleisch als die anderen, zumindest behauptete Torge das, aber er war trotzdem relativ stämmig und wird deswegen auch regelmäßig verspottet. Aber im Vergleich zu diesen Leuten hier war auch er schlank. Sogar Sabrina war dicker geworden. Sie bewegte sich langsam und schwerfällig. Sie schaute sich gar nicht um, sondern ging zielstrebig auf einen Tisch zu. Dort öffnete sie eine Fläche und begann sofort mit den Händen hin und her zu wischen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hatte gedacht, ich würde lange nach ihr suchen müssen, und nun war sie plötzlich da. Mein Bierglas war noch fast voll. Ich nahm ein leeres Glas, das da irgendwo herumstand, füllte es bis zur Hälfte und ging mit beiden Gläsern zu ihrem Tisch. Ich setzte mich und schob ihr eines der Gläser zu. Erst als ich es ganz nah an ihre Fläche geschoben hatte, nahm sie es wahr. Sie nahm es in ihre Hand und führte es zu ihrem Mund, ohne ihren Blick von der Fläche zu lösen. Aber als sie trank, schien sie irgendetwas zu irritieren. Sie schaute verwundert auf das Glas und dann sah sie mich. Kapitel 8. Ich hatte es getan. Es war ganz leicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht sein würde. Ich hatte mir es irgendwie schwieriger vorgestellt. Und es war ganz sanft, nicht so gierig wie bei Mia und Neo. Ich musste sie nicht packen und kneten. Nein, ich habe sie ganz zart berührt, habe sie vorsichtig gestreichelt, wie eine Blume. Und sie hat gezittert und gebebt. Ihr Körper war so weich. Sie war aufgeregt, genau wie ich. Aber wir haben uns Zeit gelassen. Ich bin ganz langsam in sie hineingeglitten. Das war schön, aber fast noch schöner war das Küssen, dieses sanfte Küssen. Ganz anders als dieses hektische Zunge in den Hals des anderen hineinstecken wie bei Mia und Neo. Nur ganz langsam sind wir schneller geworden. Am Schluss wurde ich etwas hektisch, aber sanft hektisch. Ich bin sanft explodiert. Kapitel 9. Dies war eine sanfte Welt. Wir lagen nicht auf einer kalten Wiese, wir lagen in einem weichen Bett. Ich hatte mein Leben lang auf dem harten Boden geschlafen. Nun hatte ich das Gefühl zu versinken. Dies war ein kleiner Raum, aber er war sauber und geschützt. Sabrina wohnte in einem Haus, ganz in der Nähe des beleuchteten Hauses, dieser Bar, wie sie es nannte. Wir hatten nicht viel geredet dort, hatten unser Bier getrunken. Sie hatte noch einige Spiele auf ihrer Spläche gespielt. Sie hat es mir gezeigt, es war viel komplizierter als das mit diesen Quadraten, das ich gespielt hatte. Sie meinte, das sei normal, ich sei noch ein Anfänger. Sie hatte gespielt, aber ab und zu hatte sie mich angelächelt. Und dann, als das Licht in dieser Bar ausging und die Flächen auf den Tischen erloschen, hatte sie meine Hand genommen und mich in ihren Raum geführt. Dieses Bett war so bequem, ich schwebte wie auf Wolken. Sabrina lag neben mir, ihr Atem wurde immer gleichmäßiger. Sie war kurz vor dem Einschlafen. Auch mir fielen fast die Augen zu, aber irgendetwas hielt mich wach. Sabrina!
Hm?
Wir müssen los.
Wohin?
Zu den anderen.
Welchen anderen?
Naja, zu Neo und Torge und den anderen.
Sie drehte sich um.
Lass uns schlafen, murmelte sie.
Es war noch dunkel. Wenn wir uns in dem Moment auf den Weg gemacht hätten, hätten wir eine gute Chance gehabt, keinen von den anderen zu begegnen. Aber Sabrina war eingeschlafen und auch mir fielen die Augen zu. Das weiche Bett umfing mich. Ich konnte nicht länger gegen den Schlaf ankämpfen. Vielleicht würde sich morgen eine Gelegenheit ergeben.
Nur ein bisschen schlafen.
Es war ja auch ein langer Tag gewesen. Kapitel 10. Das Erste, was sie am nächsten Morgen sah, war ihr Rücken. Sie hatte sich schon angezogen, sich in diesen seltsamen weißen Stoff gehüllt und war gerade dabei, sich die Schuhe anzuziehen. Ich stöhnte, mein Schädel brummte. Ich hatte noch nie so viel Bier in mich hineingeschüttet. Sie drehte sich um und lächelte mich an.
»Gut geschlafen?«, fragte sie.
»Sehr gut«, sagte ich, obwohl mir ein bisschen schlecht war. »An dieses Bett könnte ich mich gewöhnen.«
»Ich muss jetzt los«, sagte sie und stand auf.
»Los? Wohin denn?«
»Na, zur Arbeit. Und du musst doch bestimmt zu deiner nächsten Frau.«
Ich verstand gar nichts.
»Was für eine Frau?«
Sie schaute mich verwundert an. »Deine nächste Frau, bist du denn kein Auffrischer?«
»Auffrischer? Was meinst du?«
Nun schaute sie sich panisch um.
»Seit wann bist du denn in der Stadt?«
»Seit gestern Abend.«
»Das heißt, die anderen wissen gar nicht, dass du da bist. Mein Gott!«
»Lass uns von hier verschwinden, Sabrina. Es ist schon hell, aber zum Glück sind wir nicht weit weg von der Grenze.«
»Du verstehst überhaupt nichts.«
Sie schaute mich fast wütend an. »Wir können hier nicht weg. Wenn du einmal die Grenze überquert hast, kannst du nie mehr zurück. Das weißt du doch auch. Es ist doch nie jemand zurückgekehrt.«
»Ja, aber ich dachte, du dachtest, dass ausgerechnet du es schaffen würdest, was keiner vorher geschafft hat? Das ist doch wohl...«
Weiter kam sie nicht. Aus dem Flur drangen dumpfe, polternde Geräusche, bevor die Tür unvermittelt aufsprang und ein schwarzes Wesen mit einem Hops auf dem Bett landete und mir mit einem seiner Tentakel auf die Kehle drückte. Sabrina konnte kaum einen Schrei unterdrücken. Dieses Wesen war nicht einfach nur schwarz. Sein Körper war dermaßen schwarz, dass es nahezu alles Licht verschluckte und man kaum Konturen erkennen konnte. Es war so, als blickte man in ein schwarzes Loch, in einem dunklen Brunnen bei Nacht. Ich konnte und wagte kaum zu atmen, so sehr drückte der Auswuchs des Wesens auf meine Kehle. Ich hatte vorher nie einen anderen bei Tageslicht gesehen. Sabrina kauerte verzweifelt auf dem Boden.
»Ich hab das nicht gewusst«, jammerte sie.
»Wie könntest du auch?«, hörte ich eine fremde Stimme. Im ersten Moment dachte ich, der andere hätte gesprochen, aber es war ein Mensch, der unbemerkt den Raum betreten hatte und sich nun auf den einzigen Stuhl setzte. Er gab einige grunzende Geräusche von sich, worauf der Druck auf meine Kehle nachließ. Der andere zog seinen Körperauswuchs zurück und stieg vom Bett. Am Fußende schien er sich hinzusetzen, vielleicht stand er aber auch noch, es war schwer zu sagen. Ich atmete tief durch und starrte auf dieses schwarze Loch. Wie konnte irgendwas bei hellem Tageslicht so dermaßen schwarz sein, dass man das Gefühl hatte, jemand hätte ein Stück aus dem Raum ausgeschnitten? Sabrina schluchzte immer noch.
»Na, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder«, sagte der Fremde. »Ist doch nichts passiert.«
»Wer bist du?«, brachte ich krächzend zwischen zwei Hustenanfällen hervor.
»Naja, sagen wir einfach, ich bin ein Dolmetscher«, sagte er.
Diese schwarzen Teufel sind einfach zu faul oder auch zu unbegabt, um unsere Sprache zu lernen. Keine Sorge, er versteht kein Wort von dem, was wir sagen, fügte er hinzu, als er meinen entsetzten Blick bemerkte. »Was habt ihr jetzt mit mir vor?«, fragte ich mit belegter Stimme. »Tja, du hast unbefugt die Grenze überquert. Aber das muss nicht unbedingt ein Problem sein. Immerhin hast du Mut bewiesen. Das ist etwas, was vielen fehlt, die schon immer diesseits der Grenze wohnen oder die, er warf einen Blick auf die jammernde Sabrina, schon länger hier sind. Das zeugt von guten Gehen.« »Und was heißt das?«, fragte ich. »Was wollen die anderen eigentlich von uns?« »Sagen wir es mal so«, er überlegte kurz, »man kann sagen, sie mögen uns einfach. Wir führen hier ein angenehmes Leben mit allerlei Bequemlichkeiten. Jemand wie du, der bisher von der Hand in den Mund gelebt hat und nahezu schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt war, wird das sicherlich zu schätzen wissen. Ein Leben in Bequemlichkeit führt aber auch zu gewissen Degenerationen, und das mögen die anderen wiederum nicht so gerne. Und da kämst du eventuell ins Spiel.« »Ich?« »Genau. Ihr aus den Reservaten seid sozusagen von der Natur gestählt. Bei euch überleben nur die Starken und Kräftigen. Deswegen holen sich die anderen ab und zu welche von euch. Diejenigen, die freiwillig kommen, sind sogar noch geeigneter, denn, wie gesagt, sie beweisen ja auch noch einen gewissen Mut.« »Und was heißt das jetzt für mich?« Er beugte sich etwas nach vorn. »Das heißt, dass ich befugt bin, dir ein Angebot zu machen.« Kapitel 11. »Naja, was soll ich sagen? Das Leben ist immer noch beschissen. Aber es lässt sich ertragen. Eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Eigentlich habe ich sogar richtig Glück gehabt. Ich habe jetzt meinen eigenen kleinen Raum mit einer Tür, die ich schließen kann. Ich trage jetzt auch diese praktische weiße Kleidung aus diesem seltsamen Stoff. Sie ist viel leichter als die alten Felle. Ich habe ein weiches Bett, ein wunderbar weiches Bett, in dem ich jeden Abend versinken kann. Die Angst ist weg. Sie ist zwar nur verschoben, aber für eine für mich fast unüberschaubare Anzahl von Jahren bin ich sicher. Ich kann jederzeit die bunten Flächen benutzen und spielen. Je länger ich das mache, desto komplizierter werden die Spiele. Dieses erste Spiel mit den Quadraten war schon sehr einfach. Ich habe es noch eine Zeit lang gespielt, aber irgendwann wurde es langweilig. Zum Glück gibt es wesentlich ausgefeiltere Sachen, fremde Welten, die man richtig abtauchen kann. Natürlich kann man nicht immer spielen. Man hat nämlich etwas, was wir alle haben, eine Arbeit, einen sogenannten Job. Job, einer der vielen neuen Wörter, die ich hier gelernt habe, und jeden Tag kommt ein neues hinzu. Einige haben richtig schwere Jobs. Sie müssen zum Beispiel die Straßen ausbessern oder irgendwelche Kisten schleppen oder Möbel bauen oder was weiß ich. Meine Arbeit ist anders, sehr viel interessanter. Für die ersten Wochen war es sogar die Erfüllung meiner Träume. Ich bin ein sogenannter Auffrischer. Am Anfang jedes Monats bekomme ich eine Liste mit den Namen von Frauen, die ich in den nächsten Wochen besuchen soll. Anfangs war es mir fast egal, wie die Frauen aussahen, aber mit der Zeit trat ein gewisser Ermüdungseffekt ein, und ab und zu musste ich mich ganz schön überwinden. Das sei aber wohl bei jeder Arbeit so, wie einige meinten. Die anderen lassen uns übrigens die meiste Zeit in Ruhe, man bemerkt sie kaum. Nur manchmal, wenn sie die Älteren abholen, gibt es einige unschöne Szenen. Ich finde, das muss nicht sein. Man lebt eh nicht ewig. Irgendwann ist halt Schluss. Und bis dahin sollte man es sich schön machen. Sabrina sehe ich auch noch manchmal. Sie steht zwar selten auf meiner Liste, aber wenn ich es einrichten kann, besuche ich sie auch so, außer der Reihe. Meine erste Nacht mit ihr war schon etwas Besonderes. Mittlerweile habe ich zwar Frauen getroffen, die wesentlich besser waren, aber trotzdem, ich denke noch gern daran zurück. Nur noch selten dagegen denke ich an Neo und Mia und Torge und die anderen. Neo, soll er ruhig seine Mia haben. Ich hatte mittlerweile mit mehr Frauen geschlafen, als er überhaupt während seines gesamten Daseins sehen wird. Aber egal, das war aus einem anderen Leben. Das war die wilde Jugend, unbeständig, wie ein Grashalm im Wind. Man wird älter und vernünftiger. Man richtet sich ein. Und man lebt gar nicht schlecht dabei. Gut, irgendwann wird man gefressen. Aber irgendwas ist ja immer.